Herr Jesus, du regierst diese Welt. Und das bedeutet, dass du in deiner Herrschaft alles in deiner Hand hast. Und nichts entgeht dir. Nichts ist dir entgangen, nichts entgeht dir in der Gegenwart und nichts entgeht dir in der Zukunft. Du bist der Herr über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass dieses Wort ein so lebendiges Wort ist, dass dieses Wort Leben spendet. Und das bitten wir dich, dass wir das auch heute erleben dürfen. Amen. Ich möchte gerne aus dem 1. Thessalonicher Brief, aus dem 5. Kapitel, die Verse 1 bis 6, 1 bis 6 lesen, ja? Also 1. Thessalonicher 5, 1 bis 6. Paulus schreibt, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Dann heißt es noch Vers 7, denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein. Ihr Lieben, das sind sehr deutliche Worte, die der Apostel Paulus hier ausspricht. Und es ist sehr interessant und wichtig zu verstehen, dass wer das Neue Testament kennt, die Evangelien, die Briefe, der merkt, dass das Thema, um das es hier geht, ein durchgehendes Thema ist der ersten Christenheit. Es ist eines der bestimmenden Themen der ersten Christenheit. Die Frage nach der Wiederkunft Jesu und die Frage nach der Endzeit und die Frage nach dem, was dem vorausgeht und wie dieses Kommen des Herrn dann begleitet wird, womit es begleitet wird, das sind Themen, die ununterbrochen in der ersten Christenheit besprochen wurden, gelehrt wurden. Das war eines der zentralen Themen. Das ist kein Thema von nebenbei gewesen. Es bricht immer wieder durch in den verschiedenen Briefen. So auch hier im 1. Thessalonicher Brief. Und wenn es ein Thema ist, das die erste Christenheit so enorm beschäftigt hat, um wie viel mehr müssen wir uns damit beschäftigen, die wir dem Tag des Herrn noch näher sind? Also, wir können nicht sagen, ja, das war ein Thema der ersten Zeit, aber heute ist es ganz anders. Nein, wir sind ja dem, was hier beschrieben wird, noch näher als die erste Christenheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht an den Rand drängen und dass wir uns von diesem Geschehen her auch ein Stück weit leiten lassen. Nun, in der Gemeinde in Thessalonich, diese Gemeinde hat ja Paulus zwei Briefe geschrieben. Da wird in beiden Briefen dieses Thema behandelt. Unmittelbar vor diesem Text auf Kapitel 5 ist am Ende von Kapitel 4 schon einmal davon die Rede, von der Wiederkunft Jesu, von der Auferstehung der Toten, wie das sein wird mit denen, die schon entschlafen sind, bevor Jesus wiederkommt und so weiter. Und dann kommt dieses Text und im 2. Thessalonicher geht es dann weiter. Im 2. Kapitel, da werden dann auf Zeichen der Zeit, wird dann Bezug genommen. Also es ist ein Thema, von dem wir sehen, dass schon bei der Gründung der Gemeinde, also wo Paulus die Fundamente gelegt hat, da ging es um dieses Thema. Er hat viel über dieses Thema in der Gemeinde gesprochen. Und dass er schon viel darüber gesprochen hat und dass die Gemeinde viel weiß, zeigt sich ja schon am ersten Satz. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig. Ihr habt es gar nicht nötig, dass darüber geschrieben wird. Ihr wisst ja. So heißt es ja. Denn ihr selbst wisst. Ist interessant. Also die Gemeinde ist schon längstens informiert über diese Dinge. Sie muss erst nicht sozusagen erstmals damit konfrontiert werden, sondern Paulus möchte sie erinnern an das, was er schon längst ihnen gesagt hat, und zwar deswegen erinnern, weil eben diese Sache so brisant in der Gemeinde vorhanden gewesen ist, dass man sich darüber unterhalten hat und Fragen aufgetaucht sind. Das ist ganz normal. Vor allem, wenn es um Fragen der Zukunft geht, da kann man nicht einfach so ganz sachlich die Dinge nur abhandeln, sondern da tauchen Fragen auf, wo man gerne mehr wissen möchte, wo man sich vielleicht auch unterschiedlicher Meinung war. Und dann hat man angefangen zu diskutieren darüber. Man ist in Unruhe geraten über verschiedene Dinge, die mit der Endzeit zu tun haben. Und deswegen nimmt der Apostel Paulus auch hier noch einmal sehr deutlich Bezug darauf, weil es eben irgendwie eine Unruhe gemacht hat. Das merken wir dann auch im 2. Thessalonicher Brief, im 2. Kapitel, das jetzt nicht Thema ist, aber das muss man zusammen sehen und zusammen lesen. Also schauen wir mal, was Paulus hier schreibt. Er sagt zunächst einmal, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Was heißt Zeiten und Zeitpunkte? Nun, es ist ganz klar, dass hier natürlich gemeint ist, diese Endzeitereignisse, die kulminieren, also zum Höhepunkt kommen, in der Wiederkunft Jesu. Und alles, was darum rundherum damit verbunden ist, mit diesen Endzeitgeschehnissen, ist mit diesem Begriff Zeiten und Zeitpunkte wiedergegeben. Wobei der Apostel Paulus hier die Sprachmöglichkeiten des Griechischen hier aufgreift, er ist ja ein Hebräer, aber im Griechischen gibt es ja eben gerade, wie ihr alle wisst, das Wort Zeit in einer zweifachen Version. Das eine heißt Chronos und das andere heißt Kairos. Und hier, wenn er von Zeiten spricht, verwendet er das Wort Chronos. Und wenn er vom Zeitpunkt spricht, verwendet er das Wort Kairos. Also im Griechischen sind es zwei Begriffe, im Deutschen ist es einer, nur ein bisschen anders beschrieben. Und das ist sehr wichtig, weil damit der Apostel Paulus durch diese Unterschiedlichkeit der Begriffe etwas ausdrücken. Er benutzt das Griechische, um der Gemeinde etwas deutlich zu machen, was wichtig ist zu unterscheiden. Chronos, das ist sozusagen von der Bedeutung her das, was wir aussprechen als Zeitablauf. Also eine Zeitspanne, die vergeht. Das hat etwas zu tun mit der Zeit, die auf der Uhr sichtbar ist. In einer Stunde, zwei Stunden, vier Stunden. Hat etwas zu tun mit Kalender. In 3, 4 Monaten, in 5 Jahren, in 20 Jahren. Wenn man über diese Dinge spricht, über die ablaufende Zeit und das, was in dieser Zeitspanne geschieht, dann redet man vom Chronos. Das ist die Zeiten. Aber dann sagt er die Zeitpunkte. Die Kairos, also die Kairoi in der Mehrzahlform hier verwendet. Da redet Paulus nicht von einer ablaufenden Zeit, sondern dazu, also redet er genau, wie es hier auch steht, von einem Zeitpunkt. Das ist jene Zeit, die Bibel auch nennt erfüllte Zeit. Also wie es in der Bibel manchmal heißt, als die Zeit erfüllt war. Und wenn dort Zeit steht, steht nicht Chronos, sondern Kairos. Das ist die erfüllte Zeit. Das ist ein Augenblick, ein ganz bestimmter Augenblick auf dieser Zeitlinie, den Gott festgesetzt hat, um an diesem Zeitpunkt etwas ganz Entscheidendes zu tun. Das ist der Kairos, eine gefüllte Zeit. Jetzt passiert etwas ganz Wichtiges zu diesem Zeitpunkt, zu diesem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und zwar ist das dann so ein Zeitpunkt gemeint, wo sich vorher auf der Zeitachse, jetzt gesehen die Uhr, Zeitachse, sich ganz verschiedene Dinge ereignen, die dazu führen, dass dieser Zeitpunkt ausreift. Ein Zeitpunkt, wenn es etwas erfüllt wird, ja, wenn die Zeit erfüllt wird, heißt das, jetzt ist es reif. Es ist alles schon geschehen, was diesen Zeitpunkt erfüllt und was dieses eine Sache, um die es jetzt geht, geschehen lassen kann. Es ist der richtige Zeitpunkt. So ist es beschrieben über das Kommen Jesu in diese Welt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Heißt es im Galaterbrief. Und damit meint er, als alle Umstände auf der Zeitlinie sozusagen sich erfüllt haben und ausgereift sind, kam der Zeitpunkt. Niemand wusste es, aber Gott wusste es, aber er musste zuerst etwas ausreifen lassen, damit es auch in dieser Weise geschehen kann. Und ich denke, dass es hier um diese wichtige Unterscheidung gibt. Sehr gut lässt sich das auch vergleichen, und es wird in der Bibel ja auch so verwendet, der Vergleich zwischen einer Geburt und den Wehen, die zur Geburt führen. Die Geburt, das ist der Zeitpunkt. Die Wehen, das sind die Zeiten. In dem Sinne wird deutlich, dass eben einige Dinge müssen geschehen sein, damit der Zeitpunkt kommt. Wenn diese Dinge nicht geschehen sind, ist der Zeitpunkt noch nicht. Dieser eine gefüllte Zeitpunkt. Und was der Apostel Paulus hier sagen möchte, ich versuche mich hineinzudenken in diesen Text und denke, dass das etwas ist, was dem Paulus einfach auch wichtig war. Ich sage es einmal so, mit meiner Begrifflichkeit. Ich denke, dass der Paulus zunächst einmal sagen wollte, ihr lieben Christen, zwischen den Zeiten, Chronos, und zwischen dem Zeitpunkt besteht eine Spannung, die ihr nicht auflösen könnt. Ich empfinde das eine wichtige Aussage. Zwischen den Wehen und dem Zeitpunkt der Geburt ist eine Spannung. Die Wehen sind Wellen, die kommen und kommen und kommen. Sie werden stärker und werden stärker. Manchmal können sie sogar wieder nachlassen. Und dann kommen sie noch einmal, vielleicht verstärkt. Das sind auf einer Zeitlinie lauter verschiedene Ereignisse, die geschehen, damit etwas sozusagen herausgeformt wird und geboren wird, so etwas Geburt kommt, und dann werden die Wehen kürzer, die Abstände werden kürzer, sie werden heftiger, wir lassen es wieder nach. Das ist ein Geschehen, das sozusagen verschiedene Elemente hat, aber obwohl die Wehen immer heftiger werden, ist jetzt einmal von der Geburt her immer noch nicht klar, wann die Geburt stattfindet. Der Zeitpunkt der Geburt bleibt immer etwas, meint Paulus, Plötzliches. Obwohl es Wehen gibt. Aber wann es wirklich durchbricht, wann das Kind wirklich kommt, das wissen alle Mütter, und wenn man viele Geschichten sich erzählen lässt, wie das war bei ihren Kindern und im Kinderkriegen, dann wird man ganz verschiedene Geschichten hören, wie sich sozusagen alles entwickelt hat bis zur Geburt hin. Und ihr Lieben, diese Spannung, die wird nicht aufgelöst. Wenn die Wehen stärker werden, weiß man nur, es ist näher. Aber man weiß noch nicht wann. Und darum ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir sowohl die Zeichen, das sind die Wehen, die Zeichen der Zeit, von denen die Rede ist an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift, dass wir diese Zeichen der Zeit sehr, sehr ernst nehmen, dass wir daran etwas erkennen können, an einem Prozess, an einer Entwicklung, aber dass wir auf der anderen Seite nicht dazu kommen, dass wir anfangen zu rechnen und Dinge festzusetzen. Das ist in der Christenheit sehr oft geschehen, ihr Lieben. Dass man aufgrund von Ereignissen geschehen sind, also Wehen, die eingesetzt haben, die man als die Endzeit Wehen dann gesehen hat, angefangen hat, manchmal sogar zu berechnen oder eben in eine gewisse Nahkunftserwartung, die schwärmerisch war, die war nicht mehr gedeckt, durch die Aussagen der Heiligen Schrift, nicht mehr in dieser Spannung, von der ich geredet habe. Und so gibt es ja auch unter Christen Berechnungen, hat es gegeben, ja, wann Jesus wiederkommt und so weiter. Und Paulus, also gerade diejenigen, also im ersten Christenheit, die ja ganz erfüllt waren von dieser Botschaft, dass Jesus wiederkommt, gerade sie waren es, die eben hier diese Spannung aufrecht zu erhalten suchten, weil es zwei Fallen sind, in die man sozusagen hineintappen konnte. Schaut mal Jesus. Er hat vieles über die Endzeit geredet. Das war ein großes Thema. Wenn man das Matthäusevangelium liest, merkt man, das sind mehrere Kapitel, die sich mit dem Endzeitgeschehen beschäftigen. Indem er die Wehen der Endzeit beschreibt, indem er aber auch Gleichnisse erzählt, die mit der Endzeit zu tun haben und die etwas deutlich machen, was es heißt, dass wir uns darauf vorbereiten. Jesus erzählt von vielen Dingen, die geschehen müssen. Und er sagt, sie müssen geschehen, sie werden geschehen. Das kann man nicht umgehen. Das ist etwas, was nicht sozusagen verhandelbar ist in einem gewissen Sinn. Es wird geschehen. Da redet er von Verfolgungen. Da redet er von Trübsal. Da redet er von Verführung. Da redet er von Naturkatastrophen. Da redet er von enormen Kriegen. Da redet er davon, dass das Evangelium in die ganze Welt ausgebreitet wird. Da redet er sozusagen auch von dem Geschehen, das hier, bevor er wiederkommt, zumindest angedeutet, dass da ein Zustand eintreten wird, den dann Apostel Paulus und auch andere beschreiben als die Zeit des Antichristen. Da redet er von Israel. Er redet davon, wenn die Menschen sehen, dass der Feigenbaum, dass die Zweige, die Blätter treiben, hervorbringen, dann weiß jeder, der Sommer ist nahe. Und der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Wenn also die Welt sieht, was Gott an Israel tut, wie er es zum letzten Ziel bringt, zu dem, was die Propheten gesagt haben, dann ist das nahe. Er redet aber genauso und sagt, ihr könnt das nicht berechnen, denn wenn ich kommen werde, der Menschensohn, wie er sagt, dann wird das sein, wie wenn ein Blitz kommt. Ein Blitz kündigt sich nicht an. Und der die ganze Welt durchzieht, plötzlich. Also obwohl es Wehen gibt und obwohl es sozusagen auch Anzeichen gibt, können wir den Zeitpunkt dessen, wann das geschehen wird, nicht berechnen. Und das muss auch immer und immer wieder in einer Spannung bleiben. Und so redet Paulus einmal von der Plötzlichkeit des Kommens Jesu. Das ist dieses Kapitel hier. Im zweiten Thessalonicher Brief, da spricht er in eine andere Situation, nämlich von die andere Seite der Medaille, von den Zeichen. Es war nämlich offenbar so, dass in der Gemeinde in Thessalonich ist da eine Unruhe entstanden. Über diese Frage, dass Menschen da gewesen sind, die gesagt haben, Jesus kommt, Jesus kommt, Jesus kommt morgen, Jesus kommt übermorgen. Das war aber wie eine Hysterie zum Teil. Und Paulus in diese Situation hinein spricht über die andere Seite der Medaille und sagt, seid nüchtern. Bevor Jesus wiederkommt, müssen gewisse Zeichen erfüllt sein. Ja, wir sind in der Endzeit. Aber wir können nicht sagen, morgen kommt Jesus, weil das ist noch nicht geschehen.
Ihr Lieben, das können wir auch nicht. Wir können auch nicht sagen, morgen übermorgen kann es sein, dass Jesus kommt. Nein, das kann nicht sein, weil gewisse Dinge noch nicht erfüllt sind. Aber sie können sich sehr schnell erfüllen. Versteht ihr? Und das, da sagt zum Beispiel der Apostel Paulus dann als an Anzeichen im zweiten Brief, nur als ein Beispiel, um das abzurunden, wo dann Paulus sagt, lasst euch nicht in Unruhe versetzen über den Gedanken, dass Jesus jetzt schon da ist. Also gleich kommen wird, jederzeit, jetzt. Das kann nicht sein, sagt er. Warum? Zum Beispiel das Erscheinen des Antichrist ist noch nicht geschehen. Und dann beschreibt er den Antichrist, 2. Thessalonicher 2. Diesen Mann der Gesetzlosigkeit, diesen Mann des Verderbens, was er tun wird in dieser Welt und wie er durch den Hauch des Mundes Jesu dann sozusagen vernichtet wird. Das muss geschehen, ihr Lieben. Wir dürfen nicht so naiv sein und sagen, ja, morgen und übermorgen wird er schon kommen. Ihr Lieben, das war immer eine Gefahr in der Christenheit, dass man sozusagen die Zeichen der Zeit dazu benutzt hat, irgendwie zu überlegen, ja, es könnte jetzt schon sein. Ihr Lieben, bei den Zeichen der Zeit ist es wichtig, dass wir sie sehen, dass wir sie bewerten, dass wir sie abwägen, aber dass wir zu keinen falschen Schlüssen kommen. Was die Zeichen der Zeit betrifft, es gibt bei den Zeichen der Zeit Dinge, die wiederkehren immer wieder im Verlauf der Jahrhunderte in einer anderen Dimension. Nehmt einmal Kriege. Das ist ein Zeichen. Es gab immer Kriege. Ihr Lieben, der 30-jährige Krieg war die Katastrophe von Europa. Waren viele der Meinung, das ist jetzt dieser Endzeitkrieg. Erster, zweiter Weltkrieg, dasselbe. Ihr Lieben, wann diese letzten Kriege in dieser letzten Dimension hervorkommen, das wissen wir nicht. Verfolgung. Ja, du meine Güte, wenn man im römischen Weltreich gelebt hat, dann war das klar, das ist jetzt die letzte Verfolgung. Schlimmeres gibt's ja gar nicht mehr als das, was geschehen ist. Oder wenn jetzt im vorigen Jahrhundert Menschen in China oder wo auch immer gewohnt haben, für die ist sozusagen die große Trübsal längst schon da. Also wann ist es wirklich? Da gibt es unterschiedliche Dimensionen dessen, was auch mit Erdbeben und allen möglichen Katastrophen zu tun hat. Ja, es nimmt zu, aber wann ist es wirklich so, dass man sagen kann, jetzt ist die letzte Dimension und auch nicht, es geht auch um die Fülle der Zeichen. In dem Vielfach, vor allem in der Zeit, wo Israel keine Rolle gespielt hat, weil es nicht mehr gab, seit 70 und 135 nach Christus, es praktisch nur mehr die Christenheit aus den Nationen gab. Ja, da haben die Christen aus den Nationen überhaupt nicht über Israel nachgedacht. Und sie haben nicht nachgedacht darüber, dass eines der wesentlichen Endzeitkennzeichen das sein wird, was in Israel geschieht. Also im 15. Jahrhundert hätte niemand sagen können, dass im nächsten Jahr Jesus wiederkommt. Weil das, was mit Israel passiert, das ist weit entfernt gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Also wir sind dem Ganzen ja viel, viel näher. Viel, viel näher. Als in der ersten Christenheit. Wir kommen in eine Zeit, wo wir sagen können, es fängt an, dass wir von all den Elementen, die im Neuen Testament als Endzeitkennzeichen geschrieben ist, alles schon begonnen hat, sich zu erfüllen. Aber begonnen. Noch nicht zu Ende. Und auch wenn wir, wenn alles noch zunimmt von diesen Zeichen, dann kommen wir nie in die Situation zu sagen, jetzt wissen wir es. Und ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass was Paulus hier zunächst einmal an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass er auf diese eine Seite der Medaille zu sprechen kommt, nämlich auf die Plötzlichkeit des Tages des Herrn. Also des Kommens des Herrn. Und da schreibt er, denn ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das ist es, was die Gemeinde weiß. Aber nicht wann. Ob er in der dritten Nachtwache, in der vierten Nachtwache, in der fünften Nachtwache kommt, das ist eine andere Frage. Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und das heißt, plötzlich kommen wird. Und den Schluss, den Paulus daraus zieht, ist jetzt nicht, dass er sagt, jetzt versucht, anhand der Zeichen der Zeit einigermaßen zu errechnen, wann dieser Tag kommen könnte, sondern er sagt, rechnet überhaupt nicht. Rechnen, ja, im Sinne von Zeit, Chronos, wann das jetzt sein wird. Sondern das, was die Folgerung daraus ist, ist, bereitet euch vor. Zweitens, erwartet diesen Tag. Das sind zwei verschiedene Dinge. Bereitet euch vor. Wenn ihr vorbereitet seid, ist es egal, ob er morgen oder in 20 Jahren kommt. Wenn wir vorbereitet sind, starren wir nicht darauf, hoffentlich erkenne ich schon die ersten Zuckungen des Blitzes oder was auch immer. Und erwartet ihn. So wie den liebsten Menschen, den man hat, der ist irgendwo weit weg und jetzt kommt er zurück. Man weiß nicht genau wann, aber man erwartet ihn. Und wenn er dann kommt, ist man nicht überrascht. Man sagt, sowas, jetzt bist du schon da. Sondern man freut sich, weil er endlich da ist, ja? Das ist sozusagen etwas ganz anderes, wie nachzurechnen oder an diesen Dingen hängen zu bleiben. Trotzdem sind diese Zeichen, die hier uns gegeben sind, eine Hilfe. Und es muss der Heilige Geist uns helfen, ihr Lieben, die Zeichen der Zeit immer gut abzuwägen. Ihr Lieben, wir kommen mehr und mehr in die Zeit hinein, wo alles Mögliche geschieht und überall wird dann gerufen, das ist jetzt das Zeichen für das und das ist jetzt das und das ist jetzt das. Denkt man an die Blutmonde und all die Dinge, was da geschrieben wurde und hineingetragen, das war manchmal wie eine Hysterie. Ist alles gut, ihr Lieben. Ich meine, das ist in Ordnung, wenn wir die Dinge nüchtern betrachten, anschauen, sagen, Heiliger Geist, willst du uns etwas sagen? Aber in einer anderen Weise, wie eben derjenige, der eben jetzt in einer ganz fröhlichen Erwartung sagt, Herr, ob du jetzt kommst oder morgen kommst oder in 100 Jahren, das ist nicht entscheidend. Ihr Lieben, davon zu unterscheiden, ist der Tag meines persönlichen Todes. Das verwechselt man manchmal. Wenn man sagt, lebe so, als ob jeder Tag der letzte deines Lebens wäre, dann stimmt es. Wenn man sagt, lebe so, wie wenn Jesus morgen wiederkommt, dann stimmt es nicht. Versteht ihr? Weil das sind einige Dinge, die noch geschehen müssen. Die können sich aber in einer rasanten Zeit entwickeln. Ich bin überzeugt, dass Gott in der Lage ist, in einem Jahr alles noch zu erfüllen, was für die Wiederkunft Jesu notwendig ist. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber ich weiß es nicht. Aber ich muss voll vorbereitet sein. Aber was ganz sicher auf mich zukommt, ist der Tag meines Todes. Und darum, diese Vorbereitung ist nicht nur eine Vorbereitung auf das Wiederkommen Jesus, sondern auch auf den Tag meines Todes, weil ich eben nicht weiß, an welchem Tag das geschehen wird. Okay. Ich bin immer noch bei Vers 1. Sehr gut, ja. Nein, nicht so lange. Was Paulus sozusagen hier nun ausdrückt, das ist sehr wichtig und interessant. Bitte achtet jetzt sehr darauf, weil ich meine, dass das von großer Bedeutung ist. Wenn Paulus von der Plötzlichkeit des Tages des Herrn spricht, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann hat das für ihn zwei Aspekte. Wiederum. Die zwei Seiten einer Medaille. Das merken wir oft in der Bibel, dass das so Dinge beschrieben werden, Wahrheiten. Und zwar, er schaut dieses Geschehen des Kommens Jesu aus. Er schaut es an von der Seite der Ungläubigen und von der Seite der Gläubigen. Und es bedeutet jeweils etwas anderes. Und das ist eine ganz wichtige Sache, ihr Lieben. Also ungläubig, es ist einer, der nicht mit Jesus lebt. Einer, der nicht mit Gott lebt. Der sein Leben nicht auf Gott und auf Jesus setzt. Für den das, was hier geschrieben ist, von einer Wiederkunft Jesu oder von einem ewigen Leben oder von einer Verdammnis überhaupt keine Rolle spielt. Für ihn ist das nichts. Er denkt nicht daran und er will es auch gar nicht sozusagen in dieser Weise mit sich herumtragen. Und da sagt Paulus nun, für diese Menschen kommt tatsächlich dieser Tag wie ein Überfall. Sie werden überfallen von diesem Tag, weil dieser Tag wird für diese Menschen keine Sternstunde ihres Lebens sein, sondern Verderben. Und das muss die Christen erschüttern, dass sie sich aufmachen, Menschen zu erzählen, wie wichtig Jesus für ihr Leben ist. Es kommt der Tag. Dieser Tag der Wiederkunft. Denn wenn Jesus wiederkommt, im Unterschied zum ersten Mal, da ist er gekommen, um zu retten. Wenn er jetzt kommt, kommt er zu richten. Es sind zwei Seiten des Wiederkommens Jesu. Auf der einen Seite zu richten und auf der anderen Seite die Seinen zu sich zu holen. Das sind die beiden Dinge, die bei der Wiederkunft Jesu geschehen werden. Und Paulus sagt, für diejenigen, die Jesus nicht kennen, die Gott ablehnen, die so ein Leben führen, ohne Jesus wird dieser Tag schrecklich werden. Er wird ein Tag des Gerichts werden. Ihr Lieben, an dieser Stelle hier, manchmal sind die wesentlichen Aussagen so ein bisschen verborgen in einzelnen Worten, die man schnell überliest. Aber gehen wir mal, tun wir die nächsten Verse aufschlagen. Was hier wichtig ist, Paulus macht hier einen gewaltigen, fundamentalen Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Lieben, wir sind schon so gewohnt, gläubig zu sein, wenn wir sind, ja, also Jesus unser Leben gegeben haben, dass wir uns gar nicht dessen bewusst sind, was das für einen Unterschied ausmacht zu denen, die nicht in diesem Glauben sind. Paulus sagt, er verwendet vier Bilder, die in diesem Text eingeflochten sind. Es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Es ist ein Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Gibt es einen größeren Unterschied? Das ist der Unterschied. Es ist ein Unterschied zwischen schlafend und wachsam sein. Das ist ein riesiger Unterschied. Es ist ein Unterschied zwischen betrunken sein und nüchtern sein. Diese vier Bilder verwendet er hier. Um deutlich zu machen, ihr Lieben, seid euch bewusst, Christsein macht den Unterschied aus. Menschen, die nicht an Jesus glauben, die nicht ihr Leben Jesus gegeben haben, die leben in der Nacht. Die leben in der Finsternis. Sie schlafen ihr ganzes Leben lang, verschlafen es. Sie sind wie Menschen, die betrunken sind und nicht nüchtern. Und Menschen, die zu Jesus gehören, für die der Tag des Wiederkommens Jesu Freude sein wird, das sind die Menschen des Lichts. Er sagt sogar nicht nur Menschen, es kommt dann am Ende, er sagt, ihr seid Söhne. Bei den anderen sagt er Menschen, aber bei den Gläubigen sagt er, ihr seid Söhne des Lichts, Söhne des Tages. Und ihr Lieben, damit wird deutlich, wenn er sagt, die Menschen draußen in dieser Welt, sie leben wunderbar, zum Teil. Und sie sind trotzdem in tiefster Nacht. Nacht und Finsternis heißt, sie sehen die Wirklichkeit nicht. Und die Wirklichkeit kann man nur sehen, wenn einem Gott die Augen geöffnet hat für sich und die himmlische Wirklichkeit. Ihr Lieben, wenn wir nicht diese himmlische Wirklichkeit sehen, so wie sie ist, lebt man in einem Realitätsverlust. Leute, die glauben, die einzige Wirklichkeit ist diese Wirklichkeit hier im Diesseits. Vom ersten Tag meines Lebens bis zum letzten, alles andere ist mir wurscht. Und das muss ich jetzt auskosten, denn das ist das Einzige, das ist die einzige Realität. Die leben in der Nacht. Sie schlafen, das heißt, sie haben Augen, aber sie sind geschlossen. Sie haben Ohren, diese Leute, aber sie sind geschlossen, weil sie schlafen, sie hören nicht. Ihr Lieben, sie sind betrunken, das heißt, sie torkeln durch das Leben. Sie meinen, sie haben das schönste Leben, aber sie torkeln hindurch und kennen das Ziel eigentlich nicht. Oder etwas anderes, was von diesem Bild ausgeht, sie sind berauscht von den Dingen dieser diesseitigen Welt. Und sie hängen ihr ganzes Leben in das hinein, was diese Welt ihnen zu bieten hat. Und Paulus sagt, für diese Menschen wird dieser Tag kommen wie ein Tag des Gerichtes. Und das ist etwas, was ein Verderben sozusagen ausdrückt. Und Paulus sagt das noch so schön. Er sagt, das ist dann im nächsten Vers, glaube ich, wo er sagt, diese Menschen, die in der Finsternis sind, das sind diejenigen, die immer sagen, Friede, Sicherheit. Das sind zwei Bedeutungen, das sind zwei Worte, die etwas ausdrücken, nämlich die Menschen dieser Welt sind von dieser Sehnsucht geradezu gepackt. Ich will ein Leben in Frieden und Sicherheit, dass mein Leben sorglos und angenehm geführt werden kann. Das ist die Lebensphilosophie. Ihr Lieben, Friede und Sicherheit, das ist geschrieben worden vor 2000 Jahren. Was ist heute? Das sind die Schlagworte. Das sind auch die politischen Schlagworte. Friede, wie viele Konferenzen gibt es, die sich Friedenskonferenzen nennen, die sich Sicherheitskonferenzen nennen? Eine nach dem anderen. Alle haben sie dieses eine Ziel, weil das ist die Sehnsucht des natürlichen Menschen. Wir wollen endlich im Frieden sein. Warum? Damit wir unser Leben genießen können. Leben und leben lassen. Und Sicherheit, deswegen braucht man Sicherheit. Deswegen ist alles, was diese Sicherheit stört, das stört unser Lebensgefüge. Dann können wir nicht in Ruhe und angenehm und sorglos unser Leben führen. Es ist dasselbe, was Jesus zum Beispiel erzählt, auch in den Abschiedsreden, also wo er über die Endzeit redet. Er sagt, in den Tagen, bevor der Sohn des Menschen wiederkommt, wird es sein wie in den Zeiten Noahs. Und er sagt, was haben sie getan? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden geheiratet, steht auch drinnen, ja. Und dann kam plötzlich die Sintflut und das Verderben über sie. Diese Sorglosigkeit des natürlichen Menschen, das ist das, wovon Paulus hier spricht. Friede, Sicherheit, dann ist alles gut. Das ist auch das, was sozusagen Jesus sagt. Das wird eine Zeit sein, bevor Jesus wiederkommt, die auf der einen Seite von enormen Tragödien begleitet wird. Da seht ihr wieder einmal, wie die Bibel vielfältig denkt. Man kann nicht das eine Bild für das Ganze immer sehen. Das sind lauter verschiedene Puzzlen. Es gibt Zeiten, wo Friede sein wird. Es gibt Zeiten, wo große Kriege sein werden. Wir können das eben nicht berechnen. Deswegen müssen alle diese Teile für sich nehmen. Auch wo es dann heißt, es wird zu dem großen Abfall kommen. Das ist auch ein Thema, das Jesus sagt, der große Abfall. Und gleichzeitig sagt, es wird das Evangelium verkündet werden in der ganzen Welt. Und das heißt, es werden große Evangelisationen auch und viele Menschen werden zum Glauben kommen und gleichzeitig werden viele abfallen. Das dürfen wir nicht aufrechnen. Das hat alles Platz in den Wehen. Und das zu erkennen und zu deuten, was ist was, dazu brauchen wir alle eine sehr nüchterne und klare Offenbarung vom Heiligen Geist, was nun was ist. Aber ihr Lieben, Paulus sagt dann mit einer sehr großen Deutlichkeit, so aber sollt ihr nicht sein, wie die Menschen der Finsternis und danach, denn ihr seid Söhne des Lichtes. Alle Christen in Thessalonich, nicht nur die Elite, nicht nur die besonders Frommen oder Heiligen, wir sind gewürdigt in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass wir Sohn und Tochter genannt werden. Ihr seid Söhne des Lichtes. Denn wenn Jesus in dir wohnt und in mir wohnt, dann wohnt das Licht in mir. Darum sagt er Söhne des Lichts. Und dieses Licht haben diejenigen, die nicht mit Jesus gehen, eben nicht und seien sie noch so klug. Versteht ihr? Das Licht ist Licht. Und was Licht ist, das definiert Jesus, nicht ich. Deswegen, es ist nicht egal, ob ich Jesus habe oder nicht, ob Jesus mich hat, ob er in mir lebt oder nicht. Wenn Jesus in mir lebt und ich das Licht habe, kann ich es immer noch verdunkeln. Das kann ich auch noch, ja. Das Licht, dass es nicht so hell scheint und dass ich da auch oft nicht so klar sehe. Aber grundsätzlich, das ist das, was die Botschaft des Paulus ist. Ihr seid ganz, ganz, ganz anders wie die Menschen dieser Welt. Nicht besser, sondern ihr habt das Licht. Und dieses Licht bedeutet Erkenntnis. Dieses Licht bedeutet Offenbarung. Dieses Licht bedeutet, dass wir so leben können, wie es in Apostel Paulus im Kolosserbrief sagt, dass wir unser Leben ausrichten sollen nach droben. Das, was im Himmel ist, denkt an dieses Giraffenbild, wo der Kopf der Giraffe durch die Wolken durchgeht und die Sonne ansieht und unten ist alles trüb. Die Menschen, die diesen Giraffenblick nicht haben, sind nur abhängig von dem, was sie unten sehen. Durch den Nebel hindurch fast nichts und sie sehen schon gar nicht die Sonne. Aber wenn jemand seinen Kopf durchragt durch die Wolken auf Jesus hin, so wie die Giraffe, ihr erinnert euch sicher noch an das Bild, dann haben wir Licht, dann haben wir Erkenntnis. Die Giraffe, die sieht Jesus, der Kopf. Und kann deswegen unten mit ihren Füßen so gehen, wie Jesus es ihr zeigt. Mitten in der Finsternis. Und sie wird sicher gehen. Und sie wird dadurch auch in der Finsternis zu einem Licht. Andere können sich orientieren an denen, in denen Licht ist. Das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben. Nicht zu sagen, ha, 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 wir haben das Licht und ihr habt das nicht, edge, edge, sondern umgekehrt. Dass wir sagen, dass wir müssen gar nicht sagen, wir müssen nur scheinen. Und manchmal natürlich auch sagen, das ist ganz klar. Aber es ist ein Unterschied, ihr Lieben, ob das Licht in uns wohnt. Und wenn das Licht in uns wohnt, ihr Lieben, dann sind wir wachsam. Wir sind Leute des Tages. Und wachsam heißt eben, dass wir die Dinge anschauen können aus dem Blickwinkel Jesu und richtig beurteilen. Das ist wachsam und nüchtern. Wir brauchen einen Beurteilungsmaßstab für das, was wir sehen, wofür uns Gott die Augen öffnet, damit wir erkennen, was ist von ihm, was ist nicht von ihm, was ist sein Weg, was ist nicht sein Weg, auf was für ein Ziel gehen wir zu, was für Ziele nicht, was ist gut im Leben, was ist nicht und. Das ist ein riesiger Unterschied, ihr Lieben. Diese Beschäftigung damit, was Paulus hier sagt, das begeistert mich so total, weil es noch einmal offenbar macht, auch wenn ich so im Alltag mit anderen Menschen zusammen bin und mir denke, na so viel Unterschied ist er doch nicht, zwischen denen und mir, es ist ein Riesenunterschied. Es ist mir nur nicht immer bewusst, was für ein Unterschied ist zwischen einem, der in dem Jesus lebt. Wir haben eine permanente Erkenntnis über die Zukunft. Das haben die Menschen dieser Welt nicht. Es ist unglaublich, wie Menschen im Dunkeln tappen. Genau, wenn man nur mal fragt, nach der Reihe, was sie sich vorstellen, was da alles so nach dem Tode kommen wird, ist es haarsträubend, was da für Dinge. Aber das ist nicht eine Anklage. Wie sollen sie es denn wissen, wenn nicht das Licht in ihnen lebt? Und darum sagt dann auch Paulus zum Schluss, darum wollen wir nicht schlafen. Also wir wollen nicht dieses Licht unter einen Scheffel stellen. Wir wollen dieses Licht nicht wieder verdunkeln, dadurch, dass wir diesem Licht nicht genügend Raum geben, sondern das ist unsere größte Aufgabe, ihr Lieben, dass das Licht in uns immer heller wird, immer heller wird, immer heller wird. Und das kann nur dadurch kommen, dass wir verstehen, wir sind Söhne und Töchter und Söhne und Töchter sind Beziehungsbegriffe. Ich bin ein Sohn, dadurch, dass ich in einem bestimmten Nahverhältnis mit dem Vater bin. Ich bin wiedergeboren, ein Sohn wird geboren, zu einer neuen Kreatur. Jesus ganz nahe, ihn widerspiegelnd. Das muss verstärkt werden, das ist unsere Vorbereitung. Dass wir uns vorbereiten auf das Kommen Jesu, dass wir ihm ähnlicher werden, wenn er kommt. Und was macht er dann mit uns, wenn wir vorbereitet sind und erwarten? Er holt uns zum Hochzeitsmahl. Wow. Das ist eine Perspektive. Ihr Lieben, das ist, ich sage das jetzt nicht, wie soll ich sagen, zynisch oder irgendwie. Das ist auch eine Perspektive für einen Krebskranken. Der vielleicht durch Gottes Gnade nicht geheilt wird hier, sondern in 3 Wochen stirbt. Aus dieser Perspektive schaut das anders aus. Deswegen hoffe ich mit all meinem Herzen, dass noch viele nicht sterben, sondern geheilt werden. Aber ihr Lieben, unsere Perspektiven müssen anders sein. Und wenn wir das ausstrahlen, ihr Lieben, ihr Kinder in der Schule, ihr jungen Leute in eurem Arbeitsplatz, in eurer Lehre, in der Universität, überall, wo wir sind, dann muss das einen Unterschied machen. Da geht ein Licht aus. Mit und ohne Worte. Menschen müssen sehen, welche Erwartung wir haben. Und diese Erwartung macht uns froh, ob es mir heute schlecht oder gut geht. Ob ich heute viel oder weniger Schmerzen habe. Ob ich heute versagt habe oder nicht. Die Erwartung des Endes, des Ziels, auf das wir zugehen, das bestimmt unser Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das so auch auf unserem Herzen tragen und so auch auf unserem Herzen ständig mit uns nehmen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir Menschen des Lichts sein dürfen. Menschen des Tages. Menschen, die nüchtern sind. Die die Realität sehen, so wie du sie uns zeigst. Herr, alles andere ist nicht die eigentliche Realität. Wir möchten so gern Menschen sein, die aus deiner Realität heraus leben. Wo der Himmel die Erde berührt. Unser Leben berührt und wir aus dem Reichtum des Himmels, aus dem Reichtum, den du uns gibst, hier leben, zum Zeugnis für andere und dass mitten in dieser Dunkelheit ein Licht scheint. Herr, wir erfassen das auch immer mehr und mehr, dass so viel Dunkelheit ist in dieser Welt. Und Herr, wir schimpfen nicht, wir wollen nicht schimpfen, wir wollen nicht mit Finger zeigen auf andere, die in der Dunkelheit sitzen, denn wir sind begnadigt. Du hast uns die Augen geöffnet. Gib uns diese tiefe Barmherzigkeit mit denen, die dieses Licht noch nicht haben. Und auch eine tiefe Barmherzigkeit darüber, dass Menschen, wenn sie dieses Licht nicht erfahren, dass dann der Tag des Verderbens über sie kommt. Ja, das sage nicht ich, das sagst du. Das sind Worte, die aus deinem Munde kommen, die du uns gegeben hast durch das Wort der Bibel. Ja, wir wollen das nicht einfach unter den Tisch kehren, so als ob es nicht wahr wäre. Nein, wir wollen das sehr ernst nehmen und uns dadurch in Bewegung bringen lassen. Herr, wir preisen dich, dass du uns die Augen geöffnet hast. Und wir wollen dir sagen, Herr, wir sind darauf angewiesen, dass du es noch viel mehr tust. Viel, viel mehr. Herr, so sehr die Dunkelheit zunimmt, wird auch das Licht zunehmen. Aber für die zunehmende Dunkelheit brauchen wir klare Blicke, dass wir nicht verführt werden. Herr, denn diese Zeiten der Verführung kommen auch und sind schon da. Deswegen brauchen wir dieses Licht. Und darum wollen wir dir ganz, ganz, ganz nahe bleiben. Herr Jesus, halt uns fest, dass nichts und niemand uns von dir trennen kann. Und Herr, ich bete auch noch für die, die noch nicht einen Schritt zu dir getan haben als dem Licht der Welt und als ihrem Erlöser, für diejenigen, in denen Jesus noch nicht lebt, in denen du noch nicht lebst. Ich bitte dich, wenn heute einige unter uns sind, die erkennen, Jesus lebt nicht in mir. Ich habe mein Herz ihm noch nicht aufgemacht, sodass er auch das Licht meines Lebens wird und der Erlöser meines Lebens wird. Dann bitte ich dich, dass du ganz liebevoll bei den Herzen anklopfst und du sagst, ich möchte hinein. Ich möchte dich retten. Ich möchte dich befreien. Ich möchte dein Licht sein. Ich möchte dir ewiges Leben schenken. Eine neue Perspektive. Herr, ich bitte dich, dass du das tust zu deiner Zeit, auf die Art und Weise, wie du das möchtest, aber wir bitten dich, tu es. Lass niemanden hier weggehen, der dieses Reden von dir nicht verspürt und gib ihm auch den Mut, einen klaren Schritt zu tun. Wir danken dir, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du in diese Welt das Licht gebracht hast. Amen.